Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de. Präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Es steht an zur Entscheidung der große Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest. Mein Name ist Kevin Scheuren und gemeinsam mit Ole Waschkau blicke ich auf diesen Grand Prix voraus. Hallo Ole.
Hallo.
Wir sind natürlich nicht alleine. Nein, wir begrüßen ganz herzlich den Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, formel1.de, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, hallo Ole.
Und bevor wir zu diesem Rennen kommen, wir weisen euch ja immer wieder darauf hin, dass wir Rezensionen haben wollen bei iTunes und dass wir uns freuen, wenn es eine 5-Sterne-Rezension ist und ihr natürlich den Podcast abonniert und dann immer die neueste Ausgabe direkt nach Erscheinen auf euer Endgerät heruntergeladen bekommt. Ole, wir wollen natürlich aber auch die kritischen Rezensionen wertschätzen, ne? Denn ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur darüber spricht, dass man eine 5-Sterne-Rezension bekommen hat, sondern auch eine 1-Sterne-Rezension. Und da hat Strike J sich geäußert und Ole, ich glaube, da müssen wir mal ganz kurz drüber sprechen. Der hat nämlich gesagt, wir sind nur über alles am Meckern und wenn uns die moderne Formel 1 nicht gefällt, sollen wir uns auch einen anderen Job suchen. Muss ich eigentlich vehement widersprechen, weil wir meckern gar nicht so viel über die moderne Formel 1. Im Gegenteil, ich finde, gerade in der letzten Ausgabe haben wir ein feuriges Plädoyer, auch wenn nur ein kurzes, gehalten dafür, dass uns die moderne Formel 1 richtig gut gefällt. Die beiden letzten Rennen waren einfach stinklangweilig.
Ja, genau. Ich habe das auch nicht so ganz verstanden. Ich weiß auch nicht, ob er vielleicht den falschen Podcast hört, weil eigentlich sind wir ja genau das Gegenteil. Also das versuche ich ja auch immer so ein bisschen rüberzubringen, dass mir die aktuelle Formel 1 sehr gefällt. Ja, und nicht so Nostalgiepolizei zu spielen und nur irgendwie in der Vergangenheit zu leben. Das wollen wir ja auch gerade nicht, sondern wir wollen natürlich aber auch kritisch über die Formel 1 berichten. Und wenn die Rennen immer langweilig sind, dann sind sie langweilig. Da kann ich da nicht irgendwas rausziehen und sagen, das war total toll. Ja, also das ist schwierig. Wenn wir jetzt die ganze Zeit darüber reden würden, dass die Formel 1 besser wäre, wenn noch nachgetankt werden würde, dann könnte ich das verstehen, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall.
Und Christian, ich glaube, das hat auch wenig mit der modernen Formel 1 zu tun. Langweilige Rennen, in Anführungsstrichen langweilige Rennen, die gehören einfach zur Formel 1 dazu. Die gab es, glaube ich, in jeder Ära.
Ja, und mich stören dann und wann mal auch langweilige Rennen gar nicht so sehr, um ehrlich zu sein, weil die machen die richtig coolen Rennen wieder irgendwie wertvoll. Ja. Also wäre jetzt ständig jedes Rennen totales Highlight, wäre ein Highlight kein Highlight mehr, weil es der Alltag ist. Also von daher finde ich das ganz gut. Und ich glaube eigentlich auch nicht, dass wir die Formel 1 zu Tode beschimpfen, sondern ich habe da auch einen anderen Eindruck. Aber vielleicht, der User kann sich ja mal öfter reinklinken, vielleicht hat er auch nur punktuell mal den falschen Podcast mitbekommen. Ich weiß es nicht genau. Also regelmäßiger hören.
So, oder dabei sein, denn so als kleiner Teaser für die Sommerpause, wir haben uns ja einiges überlegt, wir möchten euch in der Sommerpause auch frischen, tollen, neuen Content bieten und da machen wir was ganz Besonderes. Unser Plan ist ein Live-Podcast, einen Termin werden wir euch noch nennen, abonniert dafür am besten unsere Facebook-Seite Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, einfach liken und dann seid ihr informiert und meinsportradio.de auch so ein bisschen im Auge behalten, natürlich auch formel1.de, motorsporttotal.com, da werden wir euch einen Termin nennen, eine Telefonnummer nennen, dann könnt ihr nämlich anrufen und live dabei sein. Ihr könnt eure Meinung zur Formel 1 sagen, ihr könnt eure Fragen stellen an uns und mit uns über die Formel 1 diskutieren und Strike-J, der die Rezension auf iTunes gestellt hat, dich lade ich ganz besonders ein, doch mal dabei zu sein und ein bisschen mit uns darüber zu diskutieren, warum du denn denkst, dass wir die Formel 1, die moderne Formel 1, so blöd finden und wir nur meckern würden. Das geht jetzt gar nicht darum, dich dann irgendwie bloßzustellen. Nein, wir möchten mit dir darüber sprechen, denn ich glaube, nur dann können wir dich auch davon überzeugen, dass wir hier bei Starting Grid wirklich nur das Beste für die Formel 1 wollen. Und wie gesagt, ich finde es ganz wichtig, dass wir auch das thematisieren. Das war es aber jetzt mal dafür in eigener Sache. Wenn euch das gefällt, was wir machen oder eben nicht, ne, dann sagt uns das. Feedback ist immer erwünscht. Lasst uns über den großen Preis von Ungarn sprechen, Jungs. Eine Hitzeschlacht, Jahr für Jahr in Ungarn. Christian, was verbindest du mit diesem Rennen auf dem Hungaroring?
Also meine schönste Erinnerung ist mit Sicherheit das Jahr 2010 und nicht so sehr wegen des Rennens. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber weil ich da zum ersten Mal als professioneller Journalist im Paddock auch akkreditiert war. Von daher hat für mich der Hungaroring immer eine große Bedeutung. Als Österreicher ist er natürlich auch immer eine ganz besondere Nummer, weil in all den Jahren, wo es den Österreich Grand Prix nicht gab, war Ungarn halt sozusagen das nächstbeste Ding, wo man auch mal privat dann hingefahren ist und sich das angeguckt hat. Von daher habe ich durchaus einen Bezug zum Hungaroring. Ich finde auch, dass Budapest absolut eine Reise wert ist, weil du hast eine tolle Stadt zu leistbaren Preisen ganz in der Nähe. Du siehst relativ viel von der Strecke, wenn du vor Ort bist an der richtigen Stelle. Die Rennen sind teilweise nicht die allerspannendsten, das stimmt, aber ich finde Hungaroring absolut eine Reise wert. Gerade so als passt auch vom Sommertermin, der Plattensee ist nicht weit weg, also kann ich nur empfehlen.
Jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, Ole, ich glaube, dich interessiert das auch. Wie ist das so, das erste Mal als Journalist ins Paddock zu kommen?
Also ich mache das ja seit 1999 und die Internetmedien wurden in den Anfangsjahren, oder was heißt Anfangsjahre, also es waren ja ganz viele Jahre, aber wir wurden immer so nicht so richtig ernst genommen, bis sich das irgendwann vor 7, 8 Jahren ein bisschen gedreht hat, weil die Leute einfach gesehen haben, die Reichweiten überflügeln die, das Print bei Weitem inzwischen. Und für mich war es ganz ehrlich ein Gefühl von Gerechtigkeit, weil ich wusste, dass ich mich mit diesem Thema mehr oder weniger 24/7 auseinandersetze und ganz viele, die da drin waren, das nicht tun, weil die müssen halt auch andere Themen einfach beackern, wenn du vom Print von der Tageszeitung zum Beispiel kommst. Also für mich war es tatsächlich ein Gefühl von Gerechtigkeit und war ein recht schöner Moment, das dann erstmals auch an der Rennstrecke ausüben zu dürfen.
Ole, in diesem Jahr das Rennen in Ungarn, ja, kurz vor der Sommerpause, ich glaube auch wirklich ein ganz wichtiges Rennen für viele Teams nochmal aufhorchen zu lassen, denn danach geht's dann nach Spa nach der Sommerpause. Unser erster Knackpunkt ist Vorteil Red Bull, Fragezeichen, denn wir haben auch in den letzten Ausgaben immer schon wieder anklingen lassen, wir glauben, dass Red Bull ziemlich stark sein kann in Ungarn, denn die Strecke liegt denen, ne?
Ja, auf dem Papier schon, muss man sagen. Das wäre halt so eine der Strecken, wo man sagen würde, das ist absolut Red Bull-Land aufgrund von Aerodynamik und aufgrund von, dass die Motorenpower halt nicht so wichtig ist. Allerdings sind Ferrari und Mercedes natürlich auch gut, ja. Und die sollte man natürlich vielleicht nicht so unbedingt so hinten anstellen, aber Red Bull ist ja so ein bisschen im Aufwind und deswegen glaube ich schon, dass Red Bull hier eine realistische Chance hat, auch aus eigener Kraft, um den Sieg mitzufahren.
Dann ist natürlich die nächste Frage an dich. Welcher Fahrer von den beiden ist dann dran? Max Verstappen oder Daniel Ricciardo?
Schwierig, ne? Absolut. So eigentlich würde man natürlich sagen, Max Verstappen, weil er das Pech hat. Ich glaube aber Daniel Ricciardo. Es ist einfach Bauchgefühl. Und Daniel Ricciardo hat in Ungarn schon gewonnen. Das heißt, der ist da sicherlich heiß und gut drauf. Deswegen wäre mein Tipp Daniel Ricciardo.
Es ist eine enge Strecke in Ungarn. Christian, es ist nicht sehr schnell, es ist eher so mittelschnell, würde man glaube ich behaupten und dann da sagen können. Eine gute Kurvenpace ist aber gefragt und die hat Red Bull auf jeden Fall. Dieser Abtrieb, dieser ganz besondere Abtrieb, den Red Bull mitbringt aerodynamisch, das könnte doch für die Österreicher wirklich eine Chance sein, auch im Kampf natürlich um die WM, auch wenn sie nicht so richtig wissen, was sie jetzt zur WM sagen sollen, da nochmal wichtige Punkte zu sammeln.
Ja, das glaube ich auch. Das sehe ich ganz ähnlich wie Ole, denn eigentlich vom Profil her müssten diese mittelschnellen Kurven, die unterbrochen sind durch weniger Geraden oder vielleicht nicht mal durch weniger, aber durch kürzere, müssten dem Profil des Red Bull tatsächlich ganz gut liegen. Ob die das dann tatsächlich umsetzen können, das hängt natürlich auch von vielen anderen Faktoren ab. Ich glaube, da geht es ein bisschen drum, wie kommen die Reifen dann zum Arbeiten? Also da wird viel am Freitagstraining liegen. Wie hoch ist der Reifenverschleiß? Gibt es vielleicht auch wieder beim einen oder anderen Team Reifenprobleme, wie wir es in Silverstone und auch in Österreich ja zum Teil erlebt haben? Also es ist nicht ein Selbstläufer, dass Red Bull da vorne mitfährt, aber rein von der Papierform glaube ich das auch, weil die Stärken von Mercedes, die sind nun mal Motorenpower und Ferrari, die werden so ein bisschen abgeschliffen. Gleichzeitig kommen die Stärken von Red Bull zum Tragen. Also diese halbe Sekunde, die wir Abstand hatten von Red Bull zu den beiden Top-Teams in den letzten paar Rennen, die könnte zumindest deutlich geringer ausfallen. Ich gehe auch von einem sehr offenen Schlagabtausch von drei Teams an der Spitze aus.
Und natürlich versucht man in der Formel 1 immer irgendwelche Ecken und Kanten sich zu nehmen, um so ein bisschen an der Grenze des Reglements zu arbeiten. Ja, da hatten wir natürlich den Fall mit dem Unterboden von Ferrari in dieser Saison bereits, die dann verstärkt werden musste, der Unterboden. Der hat sich nämlich so ein bisschen mitgebogen und das war natürlich nicht dem Reglement entsprechend. Dann haben wir das Beimischen von Öl im Benzin, was auch so ein bisschen zurückgefahren werden musste seitens Ferrari und auch Mercedes offenbar. Und Red Bull hat jetzt den Flexiflügel offensichtlich zurückgebracht. Christian, was ist der Flexiflügel?
Also die Idee und das Konzept des Flexiflügels ist eigentlich total simpel. Man stelle sich vor, ein Frontflügel oder ein Heckflügel oder welcher Flügel auch immer steht relativ steil in der Luft. Das kann man sich so vorstellen, als wenn man einfach mal die Hand beim Autofahren aus dem Fenster rausstreckt. Wenn du die frontal sozusagen senkrecht aufstellst, hast du natürlich einen sehr hohen Luftwiderstand und Schwierigkeiten, ab einem gewissen Tempo die Hand zu halten. Wenn du allerdings einfach die horizontal hinlegst, ist es überhaupt gar kein Problem. Und nichts anderes tut der Flexi-Wing. Je steiler er steht, desto mehr Abtrieb generiert er, aber wird er dann auf den Geraden bei sehr, sehr hoher Geschwindigkeit nach unten gedrückt oder flacher gedrückt, ist natürlich der Luftwiderstand geringer und das Fahrzeug kann sich auch auf den Geraden schneller bewegen. Das Konzept des Flexi-Wings ist ja nach wie vor nicht hundertprozentig verboten. Es wurden nur Toleranzbereiche von der FIA festgelegt, innerhalb derer man sich bewegen muss, weil so eine gewisse Materialflexibilität einfach notwendig ist, damit die Dinger nicht sofort brechen. Weil hast du ein total starres Material, dann knickt das halt einfach ab einem gewissen Belastungspunkt weg und biegt sich nicht erst so ein bisschen. Das heißt, grundsätzlich ist ein Flexi-Wing nicht per se illegal, wenn er sich innerhalb von Toleranzen bewegt. Beim konkreten Fall von Red Bull gibt es jetzt Medienberichte drüber, auch von uns. Wie seriös das ist, dass die tatsächlich irgendwie gegen das Reglement verstoßen haben, wage ich nicht zu beurteilen zu diesem Zeitpunkt. Das wird man sich in Ungarn mit Sicherheit genau anschauen. Ich glaube, da wird man auch sehr genau auf die Onboards schauen, die dann den Flügel so ein bisschen bewegen. Möglich, dass die da was gefunden haben. Ich weiß es aber nicht genau, selbst wenn sie es getan haben, ob sie nur einfach diese Toleranzen sehr klug ausschöpfen oder ob sie darüber hinausgehen. Das werden wir wahrscheinlich am Ungarn-Wochenende mehr dazu erfahren.
Oder wollen wir ein bisschen Verschwörungstheoretiker spielen? Das ist doch eigentlich ganz lustig, dass in der Formel 1 immer wieder sowas dann auch rauskommt, ne? Und dann natürlich auch irgendwo weitergegeben wird an Medienvertreter. Könnte man natürlich meinen, dass da vor allem Teams, die jetzt schon von Verboten betroffen worden sind, Ferrari zum Beispiel, dass die da so ein bisschen was reingegeben haben, dass man diesen Fokus ein bisschen auf Red Bull legen will, weil man vielleicht auch ein bisschen Sorge hat, dass Red Bull in der zweiten Saisonhälfte richtig stark wird, Ole?
Das liegt auf jeden Fall nahe, ja. Das stimmt. Das Ding ist, glaube ich, in der Formel 1 kennt jeder einfach jeden und der kommt sowas dann einfach schnell raus und da spricht ja auch jeder mit jedem. Und die Teams kennen die Journalisten und andersrum und deswegen liegt das nahe, dass man das dann vielleicht irgendwie fallen lässt. Vielleicht ist auch da wirklich gar nicht irgendwie was dran, sondern das wurde irgendwie nur bewusst von irgendjemandem gestreut, um da Verwirrung zu streuen eben. Und ja, es könnte natürlich sein, dass Ferrari so ein bisschen befürchtet, dass Red Bull in der zweiten Saisonhälfte stark sein wird und an Ferrari herankommen wird. Das glaube ich nämlich auch, dass das so sein wird. Das habe ich ja auch schon öfter mal hier gesagt. Und Ferrari sucht natürlich den Anschluss nach vorne. Ja, man sagt natürlich, ist alles super, aber so ganz ist es nicht so.
Christian, jetzt muss ich natürlich dich als Profi-Journalisten fragen, der viele Jahre schon in der Formel 1 arbeitet. Ohne jetzt, dass du irgendein konkretes Beispiel nennst, hast du das auch schon mal erlebt, dass du in deinem E-Mail-Postfach sowas gehabt hast, wo dir ganz schnell klar wurde, die wollen ganz gerne, dass ich diese Story mache?
Also nicht so direkt und so plump, aber was natürlich schon vorkommt, ist, wenn man mit irgendjemandem spricht und spricht über ein Thema, das die gerade betrifft, dass dann mal die Antwort kommt, ja, aber warum redet ihr denn die ganze Zeit über uns? Schaut euch doch mal dies und jenes an und hier hast du noch ein Handyvideo dazu. Also auf der Ebene passiert das schon, so, dass da eine verschwörerische E-Mail plötzlich im Postfach ist und mit Beweismaterial und so, das habe ich in der Form noch nie erlebt.
Aber das ist so subtil. Ne? Subtil wird wahrscheinlich angedeutet. So, guck doch mal bei Ferrari, die haben nämlich wieder irgendwas.
Ja, das kommt relativ häufig vor. Aber da würde ich auch niemanden irgendwie jetzt hervorheben wollen.
Nein,
machen alle.
Ja,
das ist so.
Natürlich an dich auch noch die Frage. Ne? Ich habe ja gerade Ole gefragt, welchen Fahrer von Red Bull sehen wir stärker am Wochenende? Ich muss ganz persönlich sagen, ich bin auch eher bei Ole, dass ich gerade finde, in Ungarn, das liegt Daniel Ricciardo mehr. Du hast ja immer noch die Hoffnung und den Gedanken, dass bei Max Verstappen der Knoten platzt. Bist du also an diesem Wochenende auch eher auf der Seite von Max Verstappen im Red Bull-Team?
Ich finde das ganz schwer zu beantworten, wer denn in Ungarn da besser funktionieren könnte. Also für Ricciardo spricht ganz klar, dass er Ungarn schon mal gewonnen hat, dass er da eigentlich immer recht gut unterwegs war. Da erinnere ich mich an ein oder zwei Szenen, wo er auch toll überholt hat in Ungarn. Max Verstappen wäre jetzt auch irgendwo einfach mal dran, war nach meinem subjektiven Gefühl, ohne dass ich da jetzt groß Datenanalyse betrieben habe, dafür war er auch der Schnellere über die letzten paar Wochen von den beiden Red Bull-Fahrern. Also ich habe irgendwie, muss dieser Max Verstappen noch ein Grand Prix gewinnen dieses Jahr. Das ist einfach mein Gefühl. Und Ungarn wäre eigentlich prädestiniert dafür. Mich festzulegen, wer kommt da jetzt besser zurecht, tue ich mich extrem schwer damit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das könnte echt in beide Richtungen gehen.
Also, was glaubt ihr? Vorteil Red Bull in Ungarn? Wir wollen es wissen. Schreibt es in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, über unsere Facebook-Seite und natürlich auch über Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Und wen seht ihr eher vorne? Max Verstappen oder Daniel Ricciardo? Diskutiert mit uns, gebt uns Feedback, wir wollen es wissen. Und gleich machen wir eine kurze Pause, beziehungsweise jetzt, und sprechen dann im nächsten Abschnitt über den Knackpunkt Hitze beim großen Preis von Ungarn hier in Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Ihr hört Starting Grid, das Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel1.de. Die beiden Seiten, die alle Motorsportformate auf meinsportradio.de präsentieren und unterstützen, Christian Nimmervoll. Der große Preis von Ungarn steht auf dem Programm am Wochenende. Am Sonntag um 14 Uhr ist Rennstart, natürlich alles live auf RTL, Sky, ORF und dort, wo ihr die Formel 1 verfolgen wollt. Und wer schon mal von euch in Ungarn war, und Christian, du erinnerst dich natürlich an einige Rennen auf dem Hungaroring, es ist immer sehr heiß dort, ja, also da, ich würde wahrscheinlich hoffentlich diesmal nicht meine Sonnencreme vergessen, denn das habe ich bei den letzten Rennen, wo viel Hitze war, in Spa und auf dem Nürburgring gehabt, einen Sonnenbrand gehabt, ich sah aus wie so ein Hummer. Das sollte man in Ungarn vermeiden. Und Hitze ist natürlich auch ein ganz, ganz entscheidendes Thema für die Teams, denn dann wird die Kühlung interessant und wichtig.
Ja, das ist richtig. Und für uns ist es ja noch relativ einfach, weil wenn es uns mal zu heiß wird, dann gehen wir halt einfach in den Wasserpark, der quasi direkt neben der Strecke beheimatet ist. Aber da kannst du schlecht einen Reifensatz reinwerfen oder die Bremsen mal eben eintunken, irgendwie, um die ein bisschen abzukühlen. Das sind auch schon genau die zwei großen Themen, die wir beim Thema Kühlung beim Ungarn Grand Prix haben, weil der Motor ist weniger das Thema auf dem Hungaroring. Ein bisschen schon, weil der Fahrtwind einfach ein bisschen geringer ist als jetzt zum Beispiel im Monza. Also das hilft nicht, aber trotzdem steht der Motor einfach nicht unter dieser Dauerbelastung, wie es bei anderen Rennstrecken ist. Wobei, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wird der mit Sicherheit ein bisschen mehr unter Volllast stehen, als das in den vergangenen Jahren der Fall war, weil einfach die Kurvengeschwindigkeiten ein bisschen höher sind, als es der Fall war. Trotzdem glaube ich nicht, dass das wirklich ein Faktor sein wird. Aber bei den Reifen kann ich mir das sehr wohl vorstellen und bei den Bremsen auch, dass das wiederum ein Thema sein wird. Bei den Reifen bin ich sehr gespannt drauf, weil Pirelli hat ja nicht die allerweichsten Ultrasofts nominiert für Ungarn. Und man korrigiert mich, wenn das falsch ist, aber ich glaube, wir haben ab Supersoft alles aufwärts.
Ja, genau.
Und von daher bin ich mal gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ich bin mir nämlich auch gar nicht sicher, ob man das so einfach sagen kann. Reifenprobleme, je weicher der Reifen, desto schneller ziehst du da Blasen oder verschleißt die Lauffläche oder wie auch immer. Sondern ich glaube, dass es gar nicht mal so sehr von der Weichheit der Gummizusammensetzung abhängt, sondern teilweise einfach von diesem Zusammenspiel zwischen Temperatur, Asphaltoberfläche, wie sich die Gummioberfläche verkörnt mit dem Asphalt. Also da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle und so einfach kann man das nicht zeichnen. Und da bin ich sehr gespannt drauf, weil Ungarn ist echt ein brutal heißes Wochenende immer. Ist auch teilweise ein bisschen schmutzig, die Strecke noch, wenn der Sand auf die Strecke geblasen wird und solche Geschichten. Von daher, Thema Hitze ist auf jeden Fall ein Thema auch für die Ingenieure, ja.
Wir schauen mal auf die Wettervorhersage, Ole, am Freitag aktuell, nachgeguckt am 26.07. am Mittwoch, wo wir das hier jetzt gerade aufnehmen. Freitag 24 Grad, Samstag 26 Grad, Sonntag 29 Grad. Das klingt jetzt an und für sich gar nicht mal so heiß. Das Problem ist allerdings, wenn die Sonne auf den Asphalt knallt, ist natürlich die Asphalttemperatur das Entscheidende. Ist natürlich, und wir fangen vielleicht mal beim Thema Bremsen an, und wir sehen in der Formel 1 aktuell ja auch oft dieses Bild von brennenden Bremsen. Auch wenn sie nur kurz brennen, sie brennen. Das ist natürlich für das ein oder andere Team echt ein Riesenproblem.
Ja, ich denke da zum Beispiel an Haas, wo man natürlich wieder drauf kommen kann, dass die auch hier wieder Probleme mit den Bremsen haben. Aber ich glaube, da sind alle nicht irgendwie vorgefeit, weil die Belastung in Ungarn generell einfach sehr hoch ist, weil es einfach richtig heiß ist. Und gerade die Strecke liegt ja jetzt auch nicht in irgendeinem Wald oder so, sondern die ist ja eigentlich, ist ja fast Wüste, so wie die da liegt. Und das ist generell immer schon so eine kleine Hitzeschlacht und das geht natürlich auch auf die Bremsen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für den einen oder anderen in Ungarn wieder entscheidend sein wird.
Bremsprobleme, Ole, hatten wir auch bei Red Bull diese Saison schon, ne? Muss man hoffen, dass sie, und wir haben ja gerade im ersten Abschnitt über den Vorteil von Red Bull gesprochen, könnten die Bremsen der große Nachteil von Red Bull werden?
Das könnte natürlich das sein, was sie ausbremst, im wahrsten Sinne. Das könnte tatsächlich sein, ja, wenn sie die Bremsprobleme hier wieder kriegen, dann könnten sie sich dadurch vielleicht um ein gutes Resultat bringen, was natürlich sehr schade wäre. Ich glaube aber, dass jedes Team bei den Bremsen irgendwie so ein bisschen am Limit ist, das eine mehr, das andere weniger und dass Ungarn für viele, glaube ich, kritisch sein wird und dass viele da wirklich so ein bisschen Angst und Bammel haben vor diesem Rennen.
Ja, bei Christian, bei Haas hat man ja jetzt einen Weg gewählt, man hat zwei verschiedene Bremsenhersteller für zwei verschiedene Fahrer, ne?
Ja, genau, also Romain Grosjean, der ja am meisten mit diesen Bremsproblemen zu kämpfen hatte bei Haas, also deutlich mehr als Kevin Magnussen, der da damit eigentlich immer einigermaßen zurechtkam, hat jetzt versucht, einfach auf einen anderen Bremsenhersteller zu wechseln, auf CI, also Carbon Industry heißt die Firma. Kevin Magnussen fährt weiterhin mit Brembo. Ob die das in Ungarn so fortführen, weiß ich Stand jetzt nicht genau. Ich glaube, die werden da auch im Training wahrscheinlich wieder ein bisschen experimentieren und sich dann für Samstag, Sonntag festlegen, wie sie weitermachen. Der Hintergrund ist ganz einfach der, dass Romain Grosjean einfach nicht klarkommt mit diesem Bremsverhalten. Also da geht es noch nicht mal so sehr darum, dass die einfach irgendwie zu schnell verschleißen oder zu heiß werden, sondern für ihn ist es aus irgendeinem Grund unberechenbar. Und er sagt, wenn das nicht funktioniert, tut er sich extrem schwer damit. Nun muss man dazu sagen, dass das nicht ganz neu ist. Die haben CI-Bremsen auch schon drin gehabt. Also das erste Mal in diesem Jahr, glaube ich, in Sochi. Haben dann immer wieder mal in Trainings die eingebaut. Teilweise bei beiden Fahrern, teilweise bei nur einem. Und seit dem letzten Rennen ist es tatsächlich so, dass Grosjean CI fährt und Kevin Magnussen mit Brembo. Wie gesagt, wie das die nächsten Wochen weitergeht, man weiß es nicht genau. Was ich nur beeindruckend im negativen Sinn finde, ist, dass Haas jetzt schon seit mindestens einem Jahr, glaube ich, mit diesem Bremsenthema sich rumschlägt und das einfach nicht in den Griff bekommt, obwohl es ja das gleiche Material ist, das alle anderen Teams auch bekommen. Das verwundert mich, dass man da nicht irgendwie das Problem mal identifiziert oder identifiziert hat man es ja aber nicht gelöst. In dieser Hightech-Welt der Formel 1, vermeintlich relativ banales Thema, das da echt für Kopfzerbrechen sorgt.
Ja, wenn man sich zum Beispiel an Mercedes erinnert damals, als die große Bremsprobleme hatten und man da reagiert hat und das ausgemerzt hat, hat das natürlich wieder wichtige Punkte im WM-Kampf gebracht und da muss Haas natürlich aufpassen. Da haben wir ja in unserer großen Halbzeitshow darüber gesprochen und die könnt ihr euch natürlich im Archiv auf meinsportradio.de noch anhören oder auch auf Formel1.de im Formel1-Radio als Stream einfach mal reinhören, was wir so zu Haas zu sagen hatten und was das natürlich auch für die nächsten Rennen bedeuten könnte. Das nächste Stichwort in Sachen Hitze, Christian, Dirty Air. Und da ist natürlich auch das Hinterherfahren ein großes Problem, ne? Gerade bei den neuen Autos kann es zu Performanceverlusten kommen, wenn es zu heiß ist und man hinten ranfahren muss. Und da haben wir ja zum Beispiel auch in Russland gesehen, als es ziemlich heiß war für Russland-Verhältnisse, muss man sagen, dass da ein Lewis Hamilton auch ordentlich Probleme bekommen hat in der Sachen Performance und dann nicht mehr rankommen konnte, Anwalt Terry Bottas, den späteren Sieger. Könnte das in Ungarn wieder ein großes Problem werden?
Absolut, also Dirty Air ist in Ungarn immer ein Thema, ganz einfach auch deswegen, weil du nicht an einen Konkurrenten so einfach ranfahren und den überholen kannst, weil die Überholmöglichkeiten sind de facto nicht so richtig vorhanden. Also es gibt die lange Start-Zielgeraden, da geht's, aber auch da muss man schon echt gut aus der letzten Kurve rauskommen. Und dann ist natürlich das Problem der Dirty Air, dass du vor allem, wenn du es nicht sofort schaffst, an dem Vordermann vorbeizukommen, sondern erstmal ein paar Runden da hinten bleiben musst, verlierst du Anpressdruck auf der Vorderachse, damit rutschen die Reifen so ein bisschen mehr, das heißt, die Reifen verschleißen, du kriegst natürlich dann auch nicht die schöne, saubere geradlinige Luft in die Kühler rein, sondern verwirbeltes Zeug, um es jetzt mal ganz plump zu sagen. Das heißt, auch die Kühlung und so weiter lässt ein bisschen nach und du läufst Gefahr, dass du Temperaturen in die Höhe kriegst. Also alles nicht so einfach. Sprich, wenn du in Ungarn überholen möchtest, dann tu gut daran, es möglichst schnell zu tun.
Ja, und dann haben wir natürlich, Ole, Das nächste große Thema, die Reifen, das war ja gerade angesprochen, auch von Christian. Und wenn man hinterherfährt, Temperatur, das geht auf die Reifen, da könnte der Reifenverschleiß hoch sein, auch wenn wir mit Supersoft, Soft und Medium die härtere Variante von Pirelli an diesem Rennwochenende haben. Wie siehst du das Thema Strategie an diesem Wochenende? Ich habe mir mal so aufgeschrieben, 2 oder 3 Stopps sogar. Siehst du es anders?
H3 glaube ich nicht. Also das kann ich, auch wenn es Ungarn ist, mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass man hier mit 3 Stops fahren wird. Das wäre, würde mich wirklich stark überraschen. 2 ist, könnte realistisch sein, wenn man ein bisschen was versuchen will. Ein Stopp könnte vielleicht auch so ein bisschen für den einen oder anderen interessant sein, wird aber natürlich schwer in Ungarn, gerade mit dieser Strecke, die sehr auf die Reifen geht. Aber vielleicht probiert es der ein oder andere. Und bei der 2-Stopp-Strategie kommen wir natürlich jetzt zum Thema Undercut. Und anders kann man in Ungarn vielleicht auch gar nicht überholen. Das heißt, es wird strategisch, glaube ich, ein sehr interessantes Rennen werden.
3 Stopps, Christian, hältst du auch für unrealistisch?
Ich glaube nicht, dass es die Regel sein wird, dass es der ein oder andere probiert, der vielleicht am Freitag schon merkt, mit voller Benzinlast habe ich echt hohen Reifenverschleiß, da gehe ich mal lieber auf Nummer sicher. Ich kann es mir schon vorstellen, dass wir 1, 2, 3 Fahrer sehen werden, die das vielleicht ausprobieren. Vielleicht auch so jemand wie Pascal Wehrlein, der dann auf eine Safety-Car-Phase hofft und am Ende die frischeren Reifen drauf haben möchte. Aber ich glaube auch nicht, dass es die Regel sein wird. Also die Regel, glaube ich, sind 2 Stopps, weil 1 Stopp wiederum in Ungarn, ich müsste mir jetzt die Statistiken der letzten Jahre anschauen, aber da habe ich nicht viele in Erinnerung, die es mit 1 Stopp probiert und dann auch geschafft haben. Ich glaube, 2 Stopp wird so ein bisschen die Regel sein am kommenden Wochenende.
Ich habe es ja gerade gesagt, die Reifenauswahl, super soft, soft und medium. Und ich höre auch immer von vielen Fans, warum haben die eigentlich diese Medium-Reifen dabei, wenn die eh nie fahren? Also ist mir auch schon aufgefallen, im Rennen siehst du diese Medium-Reifen eigentlich nie, Christian. Dabei würde man doch eigentlich meinen, geh früh an die Box, mach den Medium-Reifen drauf und fahr das Rennen zu Ende, oder?
Ja, ist eine berechtigte Frage, aber ich glaube, Pirelli hat sich einfach bei diesen Mediums ein bisschen verschätzt, weil die einfach zu hart sind und das Performance-Defizit, also du, vielleicht zäumen wir das mal anders auf. Ja, du hast ja nicht zwangsläufig was davon, dass du einen Boxenstopp einsparst, wenn du auf den 40 Runden, die du dann mit einem Reifensatz fahren musst, in jeder Runde 1,5 Sekunden verlierst. Also da geht die Rechnung einfach nicht mehr auf. Und das ist genau dieser Parameter, den Pirelli beim Medium, vielleicht haben die den noch nicht mal falsch eingeschätzt, vielleicht war es auch so gewollt, das glaube ich allerdings nicht. Aber das passt halt auf den meisten Strecken nicht zusammen und dann funktioniert dieser Medium nicht, weil der Performance-Vorteil der weicheren Reifen einfach zu groß ist auf die Runde gesehen. Ich kann mir vorstellen, dass Pirelli einfach gesagt hat am Jahresbeginn, dieses neue Reglement, wir können das nicht so genau einschätzen noch, das können sie jetzt mit Sicherheit schon ein bisschen besser. Lass uns mal im Zweifel auf die sichere Seite gehen, weil was Pirelli natürlich nicht möchte, ist so ein Rennen wie in Silverstone 2014, 15, wann war es, ich weiß gar nicht genau, als die Reifen reihenweise geplatzt sind, das wäre natürlich totales Fiasko. Und da war die Unsicherheit vor diesem Jahr tatsächlich, glaube ich, relativ groß, weil man ja auch die Schwierigkeiten hatte. Pirelli hat immer wieder um mehr Streckentests auch gebeten. Die haben zwar viele Simulationsdaten von den Teams erhalten, aber Simulationen und Rennstrecke sind halt 2 verschiedene Paar Schuhe. Da hat Pirelli das subjektive Empfinden gehabt, ihnen wurde zu wenig entgegengekommen bei den Streckentests. Von daher, glaube ich, erklärt sich das so ein bisschen. Aber ich gebe dir in der Sache total recht, also den Medium sehen wir fast nie und ich glaube, dass es auch in Ungarn so sein wird, dass es eher nur der Notreifen ist, weil gerade in den vielen mittelschnellen, langsamen Kurven, da ist halt der Grip besonders wichtig und die Performance des Reifens. Und ich glaube, dass es so sein wird, dass du dir in 20 Runden mit einem weicheren Reifen einfach zu viel rausfahren kannst von diesem berühmten Delta auf den Medium, als dass es sich lohnen würde, mit einem Medium länger fahren zu können.
Ja, wir können ja froh sein, dass die orangen harten Reifen raus sind, ne? Die hat Pirelli ja ins Reich der Museumsreifen verbannt.
Ja, stimmt. Die braucht echt kein Mensch. Interessant wäre, wenn die mal sagen, wir bieten einfach nur hart und medium an.
Ja, mal schauen, ne? Was dann passiert. Ich meine, dann ist vielleicht auch dann, würde das so ein bisschen einheitlicher rüberkommen, ne? Zumindest dass dann einige Fahrer vielleicht sogar einen Vorteil davon hätten oder einige Teams, die gar nicht so weit vorne fahren würden sonst. Aber das ist alles Hypothese.
Können wir echt nur rätseln.
Ja, genau. Nicht passiert. Der Hitzeschlag von Ungarn dieses Jahr 2017, 2018 könnt ihr live dabei sein. Und zwar, wenn ihr bei unserem Kick-Tipp Formel-1-Tippspiel in Kooperation mit motorsporttotal.com, Formel-1.de und meinsportradio.de ganz oben steht. Denn der Saisonsieger bekommt 2 Wochenendkarten für den großen Preis von Ungarn. Tolle Karten auf der Haupttribüne, Unterkunft und Verpflegung müsst ihr selber und Anreise natürlich auch leisten, aber diese 2 Karten haben einen hohen Wert und ihr habt ein tolles Wochenende vor euch und ja, einfach mitmachen, geht auf meinsportradio.de, dann auf den Reiter Aktionen, im Dropdown-Menü dann auf Formel 1, meldet euch noch schnell an, seid dabei und wenn ihr schon dabei seid, vergesst nicht zu tippen, denn das sind wichtige Punkte jetzt vor der Sommerpause, die ihr machen könnt und wenn ihr dann in Ungarn seid, dann könnt ihr ja theoretisch auch unsere neue App herunterladen von meinsportradio.de, die wurde für Android und Apple neu programmiert, ist noch übersichtlicher und komfortabler geworden. Man kann jetzt auch in der App die Ausgaben runterladen. Und also wenn ihr nicht zum Beispiel mit iTunes Podcast zusammenarbeiten wollt oder mit einem anderen Podcatcher, könnt ihr das auch ganz einfach über die meinsportradio.de App machen. Die ist ganz aktuell, die ist neu, die ist kostenlos. Einfach mal im Google Play Store oder im Apple Store danach suchen und herunterladen. Und wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über die Wichtigkeit der Qualifikation. Wie wichtig ist die Pole in Ungarn? Gleich hier in Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Alle Spiele live kommentiert von unseren Baseball-Experten. Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und gemeinsam mit Ole Waschkau und dem Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel 1.de, Christian Nimmervoll, blicke ich voraus auf den großen Preis von Ungarn auf dem Hungaroring in der Nähe von Budapest. Nein, er liegt nicht in Budapest, sondern ein bisschen außerhalb, aber trotzdem ist die Nähe zu Budapest natürlich gegeben und wie Christian da schon richtig gesagt hat, immer eine Reise wert. Ist die Qualifikation denn eine wichtige Reise für die Teams an diesem Wochenende, Ole?
Man würde schätzen, ja. Also es ist, glaube ich, schon gut, wenn man vorne startet. Also es ist generell immer gut bei Rennen, wenn man vorne startet. Aber die Pole Position ist, glaube ich, gar nicht so wichtig. Also das war in den letzten Jahren jetzt nicht so, dass es unbedingt Gewinn bringt war, sondern wichtig ist, so haben wir es auch 2015 gesehen mit Sebastian Vettel, dass man gut wegkommt. Und das ist, glaube ich, entscheidend, weil man einfach schlecht überholen kann in Ungarn. Und deswegen, wenn du jetzt zum Beispiel von Platz 3, 4 startest und dann in Führung bist, dann hast du gute Chancen, das Rennen zu gewinnen. Da ist die Pole nicht immer so hilfreich. Kann natürlich was bringen, sicherlich, aber es kann genauso gut andersrum sein. Also die ist keine Garantie.
Okay, also Christian, der Start ist wichtiger als die Qualifikationsposition.
Ich glaube auch, der tatsächliche Knackpunkt ist nicht wirklich die Pole, wo ja oft gesagt wird, das ist die halbe Miete zum Sieg auf Strecken wie Singapur oder Ungarn oder Monte Carlo auch, sondern das Entscheidende ist, dass du nach der ersten Runde oder nach der ersten Kurve vorne liegst und dafür ist natürlich die Pole ein entscheidender Vorteil, nur wenn du dann den Start versemmelst, bringst du halt gar nichts, das ist eigentlich Bauernschleue, die wir hier aufzeichnen. Wir haben ja gerade gemeinsam einen Blick in die Statistik geworfen in der Pause und da haben wir festgestellt, dass in den letzten 10 Jahren, glaube ich, nur 3-mal von der Pole gewonnen wurde. Also ist überschaubar. Was natürlich schon wichtig ist, ist im perfekten Fall in der ersten Reihe zu stehen oder auch in der zweiten, um einfach in Schlagdistanz zu sein vorne. Weil was schon möglich ist in Ungarn, ist, glaube ich, auch, wenn man als Zweiter oder Dritter dranbleibt am Führenden, kann man auch mit der Strategie ein bisschen was machen. Wir haben ja schon gesprochen über Reifenverschleiß und so weiter. In Ungarn mit Sicherheit ein Thema. Der Undercut möglicherweise ein Thema. Also das kann helfen. Aber definitiv wichtig ist und wichtiger als auf anderen Strecken, wie in Silverstone zum Beispiel, wo man echt gut überholen kann, halt wirklich einigermaßen vorne dabei zu sein und den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren.
Schauen wir mal auf das Spitzentrio. Wir haben Red Bull, da haben wir ausführlich drüber gesprochen. Kommen jetzt mal zu Mercedes und Ferrari. Wir haben festgestellt, es ist eher eine mittelschnelle Strecke. Können Mercedes und Ferrari da ihre Topspeed-Vorteile in diesem Jahr richtig ausfahren, Ole?
Also Topspeed haben wir ja nicht wirklich. Ich weiß nicht, wie hoch der Topspeed ist, aber der ist überschaubar. Die können natürlich die Motorenpower trotzdem ausspielen, auch im Sinne der Beschleunigung natürlich und natürlich dann doch der bisschen höheren Endgeschwindigkeit als gegenüber Renault zum Beispiel oder auch gegenüber Honda, das ist klar. Allerdings so wie auf anderen Strecken, Monza oder so, oder Baku, so ist es glaube ich nicht in Ungarn.
Dahinter, Christian, hinter diesem Trio, ist Force India wieder das Team, mit dem man rechnen muss? Oder ist es jetzt mal wieder so ein Rennen, wo du glaubst, Williams ist da ein bisschen besser dabei?
Ich glaube, beide nicht unbedingt. Ich kann mir in Ungarn tatsächlich vorstellen, dass so ein Team wie Toro Rosso mal für ein Glanzlicht setzen kann. Die haben es von den Fahrern her drauf. Also in Ungarn ist ja auch der Fahrer spielt da eine relativ große Rolle, weil einfach in den Kurven kann der Fahrer mehr zur Rundenzeit beitragen, als er das auf Geraden tun kann, weil du steigst halt einfach voll rein und ansonsten ist der Beitrag überschaubar. Ich bin sehr gespannt aufs Mittelfeld. Der Vorteil, den Williams und Force India haben durch den Mercedes-Kundenmotor, ist in Ungarn mit Sicherheit ein bisschen geringer. Wobei ein starker Motor natürlich auch in Ungarn was bringt. Also ganz so ist es nicht, dass man sagt, Topspeed hat überhaupt gar keinen Vorteil mehr, weil du kannst ein bisschen mehr Flügel fahren in den Kurven, was ja extrem viel bringt und trotzdem die gleiche Endgeschwindigkeit auf den Geraden erreichen wie die anderen. Also es bringt schon was, aber das Ausmaß des Vorteils ist natürlich ein viel geringeres als jetzt zum Beispiel in Monza oder auch als es in Silverstone gerade der Fall war.
Okay, dann lass uns nochmal ganz kurz über Fahrer sprechen, wo du es gerade ansprichst, passt ganz gut. Blicken wir ein bisschen auf den Start, wir haben das ja gerade thematisiert, der Start ist sehr wichtig, dann haben wir da so Fahrer wie Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen, Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, Verstappen und Ricciardo, Perez und Ocon und wenn wir Toro Rosso noch reinnehmen, Sainz und Kiat, Massa und Stroll. Wen siehst du da, Christian, beim Start richtig gut dabei? Also wer könnte da sein gutes Starttalent ein bisschen aufblitzen lassen?
Ich habe keinen Dunst, wirklich, ich habe keinen Dunst, weil das ist natürlich auch immer so ein bisschen Faktor Zufall. Basierend auf der Erfahrung von Österreich müsste man sagen, Valtteri Bottas kann siebter, achter sein und wird dann auch nach vorne fahren. Ja. Aber das war natürlich auch, so ehrlich muss man sagen, ein bisschen Glückstreffer, dass er da gelandet hat einfach. Der Start ist halt ein bisschen Faktor Zufall. Also wie schnell bist du mit der Reaktionszeit? Hast du dann Wheelspin oder nicht? Es spielt auch rein, auf welcher Seite der Strecke stehst du, weil die Ideallinie der Strecke geht halt in Ungarn auf der linken Seite des Grid vorbei. Das heißt, rechts hast du ein bisschen mehr Staub wahrscheinlich noch liegen am Sonntag, auch von den Rahmenrennen. Ein bisschen Reifenabrieb vielleicht liegen. Es ist halt echt viel Zufall. Und selbst wenn du auf der falschen Seite des Grids stehst, kannst du immer noch einen extrem guten Start erwischen. Also, aber genau das macht es ja so spannend und ist, glaube ich, der Grund, warum ganz viele Menschen immer zum Start reinschalten und nochmal zur Zieldurchfahrt, weil dazwischen in Ungarn eh nicht viel passiert. Würde ich zwar bestreiten, also kann durchaus sein, dass es auch ein spannendes Rennen wird, aber da ich kann kein Muster erkennen. Und das war ja eigentlich deine Frage, wer jetzt ein absoluter Top-Starter ist. Wer natürlich die Starts schon relativ gut hinbekommt und das auch auf recht konstantem Niveau, ist Fernando Alonso. Und zu dem kommen wir mit Sicherheit auch, weil das ist auch ein Geheimtipp für Ungarn. Nicht für den Sieg, aber für ein deutlich besseres Ergebnis als in den letzten Rennwochenenden.
Und zwar ganz genau jetzt. Es ist nicht nur Neues von McLaren Honda, denn man muss einfach sagen, es ist ziemlich ruhig geblieben, Ole. Es gibt nicht viel Neues von McLaren Honda zu berichten. Das ist vielleicht auch mal positiv, ne?
Ja, das ist zumindest nicht negativ, sagen wir mal so. Es gab ja das Gerücht, mal wieder, dass vielleicht Fernando Alonso nächstes Jahr Indycar fährt, weil er ein Bild gepostet hat und weil ja bei McLaren die Zukunft, was den Motor angeht, so ein bisschen ja schwankend ist. Aber man hat natürlich auch in Silverstone ganz bewusst die Motorenstrafe in Kauf genommen, weil man weiß, dass man in Ungarn gute Chancen hat. Und gerade Fernando Alonso, so wie er jetzt drauf ist, glaube ich, dass der wirklich ein echter Geheimtipp ist. Natürlich nicht um den Sieg, da müsste schon sehr, sehr viel zusammenkommen. Das würde mich stark überraschen. Aber er hat ja zum Beispiel auch 2003 gezeigt, im damals noch nicht so guten Renault, dass er mit den Großen mithalten kann. Da hat er sein erstes Rennen in Ungarn gewonnen. Und der wird natürlich wieder mega heiß sein in Ungarn. Und wenn der Honda hält, dann ist, glaube ich, ein richtig, richtig gutes Ergebnis drin. Also es würde mich stark überraschen, wenn McLaren hier nicht in die Punkte fahren würde.
Ich habe auch ein ziemlich gutes Gefühl, was Überraschungen angeht an diesem Wochenende. Und dass in Ungarn, gerade in diesem Jahr mit diesem neuen Reglement, was bei manchen Rennen doch für ordentliches, in Anführungsstrichen, Chaos sorgen kann, aber eben auch für Chancen bei den kleineren, etwas vielleicht unterlegeneren Teams, Entschuldigung. Ole, hast du außer McLaren vielleicht noch eine andere Überraschung auf dem Zettel, mit der man vielleicht jetzt gar nicht rechnet, für eine höhere Punkteposition vielleicht sogar?
Es ist schwierig. Also man könnte natürlich Toro Rosso sagen, aber das wäre jetzt auch nicht so die Überraschung, sag ich mal. Weil Toro Rosso, da weiß man, die sind auf diesen Strecken ziemlich gut. Da ist natürlich Carlos Sainz jemand, der da vorne mitfahren kann. Das glaube ich auch, dass die da was machen können. Sonst würde ich sagen, vielleicht Renault. Also vielleicht kann Nico Hülkenberg, wenn der Renault hier gut funktioniert, und das ist ja aber immer hopp oder top, ob der funktioniert, hier so ein bisschen was rausholen und eine gute Position anfahren. Das wäre, das würde mich tatsächlich auch nicht unbedingt überraschen. Ich glaube es aber persönlich nicht. Also die einzige Überraschung, die man wirklich auch als Überraschung betiteln kann, wäre für mich McLaren Honda und damit Fernando Alonso. Was Stoffel van Dorn dann macht, das ist die andere Frage.
Okay.
Und natürlich, was Julian Palmer macht. Weil wenn wir bei Renault sind, die vielleicht gut sind dieses Wochenende, dann muss man natürlich auf Julian Palmer blicken, aufgrund auch des Testes, der nach dem Rennen ansteht.
Da sprechen wir auch noch drüber in dieser Ausgabe nachher. Christian, Ole bringt McLaren und Renault ins Gespräch. Da kannst du dich mal zu äußern gleich. Und ich bringe noch ein drittes Team ins Gespräch, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, warum ich dieses Gefühl habe für Ungarn. Aber ich glaube, dass Sauber für richtig Furore sorgen wird. Frag mich nicht, warum. Es ist einfach ein Gefühl. Das muss natürlich nicht stimmen. Aber was ist deine Meinung?
Ja, also von der Papierform her ist es natürlich so, dass Sauber hat das größte Handicap mit dem Motor. Dieser alte Ferrari-Motor, der nicht mehr weiterentwickelt wird, das ist ein Riesennachteil auf den meisten Strecken inzwischen. Und der Nachteil wird auch immer größer, je weiter die Saison voranschreitet, weil die anderen Motoren werden weiterentwickelt und der Sauber-Motor, oder der Ferrari-Motor besser gesagt, bleibt natürlich stehen da, wo er ist. Motoren-Handicap haben wir gerade schon gesagt. Es hilft dir natürlich nicht, einen schlechten Motor zu haben in Ungarn, aber der Nachteil, den du hast, ist geringer. Das heißt, das Potenzial für Pascal Wehrlein, da fahrerisch vielleicht ein bisschen was auszurichten, ist wesentlich größer. Nur, ich glaube, dass der Rückstand von Sauber einfach insgesamt zu groß ist, als da eine realistische Chance besteht, in die Punkte zu fahren. Was ich mir vorstellen kann, ist, wenn der ein oder andere eine Motorenstrafe kriegt oder eine Getriebestrafe oder wie auch immer und deswegen zurück muss, dass der Pascal Wehrlein irgendwo so auf Platz 15, 16, 17 im Qualifying steht oder in der Startaufstellung steht, um von da aus mit einem glücklichen Rennverlauf irgendwie einen Punkt abstauben kann. Die Chance besteht schon, weil ich glaube, die werden diesmal nicht nur Kanonenfutter sein, aber ganz nach vorne gehen in die Punkte aus eigener Kraft, das sehe ich eigentlich nicht passieren. Bei McLaren Honda sehe ich es ein bisschen anders, weil ich glaube, also es wäre natürlich unglücklich, wenn die jetzt gerade den Motor frisch gezogen haben und dann schon wieder Gridstrafen irgendwie bekommen. Wenn das denn gut geht, Klopf auf Holz, dann glaube ich, spielt der Faktor Alonso als Fahrer eine große Rolle. Weil einer von euch hat es ja gerade schon angesprochen, 2003 im Renault, der auch nicht so stark war. Also der kann Hungaroring richtig gut, wenn man es mal plump formuliert. Und ich glaube, es kommt noch was Zweites ins Spiel. Beim McLaren weiß man ganz genau, dass Ungarn jetzt die mit Abstand größte Chance ist, ein richtig gutes Ergebnis mal einzufahren. Und ich glaube nicht nur, dass man sagt, man hat jetzt einen frischen Motor drin, sondern man wird diesen Motor auch aufdrehen und zur Not in Kauf nehmen, dass der halt nicht 4-5 Rennen übersteht, sondern beim nächsten Rennen wieder gewechselt werden muss, weil ist ja eh wurscht, ja. Das, glaube ich, kommt noch dazu, dass man da an die Grenze geht und da vielleicht ein bisschen was vom PS-Nachteil wettmachen kann. Und absolut, also ich traue Fernando Alonso sogar im Qualifying zu, in die Top Ten zu fahren diesmal. Und dann ist im Rennen mit einem guten Start in Ungarn, wo du nicht so leicht überholen kannst und Alonso auch ein verbissener Zweikämpfer ist, der nicht so schnell Platz macht, dann ist da richtig viel drin. Also wenn ein günstiger Rennverlauf ist, sehe ich den durchaus auch mal, why not, auf Platz 5, 6. Wenn es nicht so ein günstiger Rennverlauf ist, wenn es normal verläuft, sehe ich ihn trotzdem in den Punkten.
Und am Ende schaltet er wieder in der Einführungsrunde aus. Hatten wir ja auch schon mal.
Genau, kann auch passieren.
Ja. Stoffel van Dorn aufs Podium.
Oh, das in Belgien erst. Ja, da muss der Lokalmatador stark, ja, nach vorne fahren. Ich will ja euch ins Spiel bringen. Ja, wir wollen es wissen. Fernando Alonso, die große Überraschung bei diesem Rennwochenende in Ungarn. Wo seht ihr ihn, den Spanier im McLaren Honda? Wo seht ihr McLaren Honda generell an diesem Wochenende? Ist das so ein bisschen dieser, im Englisch würde man sagen, Dark Horse-Tipp auf eine gute Position? Ja, sagt es uns. Schreibt uns in die Kommentare unter diesem Podcast auf meinsportradio.de, auf unsere Facebook-Seite. Einfach mal danach suchen, uns dort liken und weiterempfehlen. Und natürlich auch über Twitter, wenn ihr uns anschreiben wollt. Das ist einmal @MikeWeiß, MikeWeice für Ole Waschkau, @MST_ChristianN für Christian Nimmervoll und @ @ks_0811 für mich, Kevin Scheuren. Und wenn ihr den Hashtag StartingGridMSR benutzt, haben wir das natürlich immer auf dem Schirm und bringen das in die nächste Ausgabe auch mit ein. Also ja, kommt da mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns darüber und wir wollen das auch. Ja, wir wollen mit euch diskutieren, ja auch in der Sommerpause, mit einem Live-Podcast-Special hier auf meinsportradio.de mit der Möglichkeit für euch anzurufen und live dabei zu sein. Live ist ein gutes Stichwort. Wir haben wieder Live-Sport im Programm an diesem Wochenende, und zwar Golf. Der Porsche European Open von Donnerstag bis Samstag ist Malte Asmus live dabei auf der Golfanlage Green Eagle und für euch dann mit Interviews, Hintergrundberichten und Kommentar vom Turnier. Los geht's am Donnerstag um 11 Uhr und dann um 15 Uhr geht's dann nochmal weiter, am Freitag auch, am Samstag dann um 13 Uhr und am Sonntag um 12.30 Uhr. Ja, also ihr könnt live dabei sein, meinsportradio.de, eure erste Adresse für Golf im Internet. Die erste Adresse natürlich für Formel 1 Podcasts auch. Und deswegen machen wir nochmal weiter gleich mit dem Kessel Bundes. Es geht um die Tests in Ungarn. Es geht um Giancarlo Minardi. Der hat sich mit einem sehr interessanten Interview natürlich wieder mal zu Wort gemeldet. Und da müssen wir drüber sprechen. Und was bedeutet der Ausstieg von Mercedes aus der DTM für die Formel 1? Bedeutet es überhaupt irgendwas? Ne? Wir sprechen drüber bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Bleibt dran.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de, präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de, dessen Chefredakteur Christian Nimmervoll jedes Mal auch hier in der Sendung ist und jetzt auch neu in unserem Formel 1 Update. In den rennfreien Wochenenden, in der Sommerpause wird es das auch hin und wieder mal geben, bringen wir euch so ein bisschen auf den Stand der aktuellen News in der Formel 1. Natürlich immer ganz schön zum Nachlesen dann auf formel1.de, zum Nachhören dann bei uns und Ole Waschkau, dein YouTube-Kanal, dann auch zum Nachgucken, ne?
Ganz genau.
Mike Weiß, Motorsport News. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir haben jetzt den Kessel Buntes erreicht hier und wir sprechen über die Tests, die nach dem Rennen in Ungarn stattfinden. Christian, was sind das für Tests?
Also grundsätzlich sind es Young Driver Tests, das heißt, die Stammfahrer sind da auch nicht fahrberechtigt, sondern es ist tatsächlich darauf abgezielt, dass junge Fahrer, die noch nicht eine gewisse Anzahl Formel 1 Rennen überschritten haben, da auch mal zum Zug kommen, weil die Testmöglichkeiten, die ja früher völlig unlimitiert waren, also noch keine Testbeschränkung gab, da konnte man also auch junge Fahrer in Ruhe testen. Jetzt muss man schon echt darauf achten, weil im Winter setzen die Teams, zumindest die größeren, keine jungen Fahrer mehr da rein, weil denen natürlich entsprechend wichtiger ist, dass die Stammfahrer mit den neuen Autos sich akklimatisieren können. Diese Young Driver Tests sind eben speziell für diese jungen Fahrer gemacht. Natürlich werden die trotzdem, und deswegen kann man nicht am Ende des Tages hergehen und die Rundenzeiten vergleichen, 1:1, natürlich mit unter Einbeziehung der Stärken der Autos, weil die Teams natürlich trotzdem diese Zeit nutzen und wahnsinnig viel ausprobieren. Also gerade vor der Sommerpause wird man versuchen, nochmal alles da irgendwie dran zu schrauben und auszutesten und auszuloten, was für die in den nächsten Rennen irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber natürlich ist es für die jungen Fahrer, und da gibt es ein paar, die diesmal wirklich Chancen haben, auch nächstes Jahr vielleicht im Cockpit zu sitzen. Für die ist es natürlich eine Gelegenheit, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Nur schade ist halt, dass meistens nur die Teams treffen können, für die dann jeweils fahren, weil halt Spritmengen unterschiedlich sind, Reifen möglicherweise unterschiedlich sind und so weiter.
Ole, und ein Name ist natürlich, der alles über ein steigender Name, Robert Kubica. Er darf in einem aktuellen Renault testen. Das haben wir hier bei Starting Grid schon lange besprochen, dass Robert Kubica im Rahmen des Ungarn Grand Prix testen soll. Und jetzt ist es auch offiziell. Ist es jetzt der letzte Schritt für Robert Kubica hin zu seinem Cockpit in der Formel 1?
Ist schwierig. Es ist natürlich weitergedacht. Also die Geschichte, die man ja hier ins Rollen gebracht hat, weiter gesponnen, und das ist jetzt die Stunde der Wahrheit, ne? Also wenn er natürlich hier wirklich überzeugen kann und vorne mithalten kann und auch gute Zeiten fährt und sich da gut macht und da auch keine Probleme hat bezüglich seiner Hand und der Bedienung des Autos, dann ist sicherlich die Chance da, dass er Formel 1 fährt. Dann ist auch vielleicht sogar die Chance da, dass er Julian Palmer ersetzt, wobei ich das nicht unbedingt in Stein gemeißelt sehe. Aber fürs nächste Jahr wird es natürlich dann spannend. Da haben wir natürlich aber wieder dann das Ding mit Carlos Sainz, was Renault angeht, weil da scheint ja doch ein bisschen was dran zu sein, dann ist, glaube ich, für Robert Kubica kein Platz mehr. Robert Kubica wieder in der Formel 1 zu sehen, wenn er es kann, dann bin ich dafür. Ich lasse mich aber lieber erstmal überzeugen, ob er dann wirklich so gut ist, weil wir haben ja keine Ergebnisse von den Tests bisher gehabt und das war ja in einem alten Auto. Und jetzt zeigt sich dann mal wirklich, ob er es dann auch wirklich noch kann und ob er es auch physisch kann. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und vielleicht verpufft es dann auch wieder ganz schnell, dieser aktuelle Robert Kubica-Hype. Wenn er gut ist, ist es aber sicherlich eine Bereicherung für die Formel 1.
Christian, für Renault testet auch ein gewisser Nicolas Latifi. Nicolas Latifi, ihr kennt ihn aus der Formel 2, sehr talentierter junger Mann. Ist das einer von denen, wo du denkst, die könnten im nächsten Jahr im Cockpit sitzen?
Nein. Ist meiner Meinung nach noch zu weit weg. Also ich glaube, ich habe darüber auch mit einem Bekannten von mir gesprochen in der letzten Woche relativ ausführlich, dass ein Problem dieses Jahr ist, dass ich sehe, also es gibt zwei, drei Kandidaten, die eigentlich in vielen anderen Jahren direkt den Sprung in die Formel 1 schaffen würde. Da ist einer davon Leclerc, der verdient sich natürlich irgendwo mit seinen Leistungen im Formel 1 Cockpit. Ich glaube, Giovinazzi hat es auch bewiesen, dass er das könnte. Und dann gehört für mich auch Lukas Auer noch dazu und Kubica natürlich auch, zu dem ich auch gleich noch was sagen möchte. Mhm. Nur wo diese drei Cockpits frei werden sollen, ist für mich nicht so ganz absehbar, weil momentan gibt es halt nicht wahnsinnig viele Fahrer, die wirklich stark abfallen. Also Jolyon Palmer ist natürlich einer davon, für den ich zumindest nächstes Jahr keine Zukunft mehr in der Formel 1 sehe. Aber die anderen, wo man jetzt sagen würde, die fallen da möglicherweise raus. Ericsson ist einer davon, die haben halt das Backing durch ihre jeweiligen großen Unterstützer, sodass es schwer vorstellbar ist, dass deren Formel 1 Karriere zu Ende geht. Und dann sehe ich einfach für nächstes Jahr keine 3-4 Cockpits frei werden, als dass diese Fahrer da alle reinkommen könnten. Lukas Auer, mein Landsmann und Neffe von Gerhard Berger, hat natürlich eine sehr günstige Konstellation, weil er ist BWT unterstützt. Das ist dieser Sponsor, der für das Rosa bei Force India verantwortlich ist. Er wird auch von Mercedes unterstützt, wenn auch nicht als ein richtiger Mercedes Junior, so wie George Russell das ist und Pascal Wehrlein das ist und auch Esteban Ocon, dürfen wir auch nicht vergessen. Aber Mercedes wird schon natürlich auch sich bemühen um ein Cockpit, wenn es denn irgendwo die Chance ergibt. Aber es ist wahnsinnig schwierig, da tatsächlich ein Formel 1 Stammcockpit für nächstes Jahr zu bekommen, glaube ich. Und zu Kubica noch ein Wort. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht seit letzten Grand Prix und habe gehört, ob das denn stimmt oder nicht, kann ich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, aber die Quelle ist schon vertrauenswürdig, dass er bei den Tests zumindest schneller war als Sirotkin. Und jetzt kann man sagen, naja, Sirotkin ist jetzt vielleicht auch nicht die ganz große Messlatte, aber das zeigt zumindest, dass er, die Engländer würden sagen, in the ballpark, also dass er mal so grundsätzlich vom Speed her dabei ist. Auch im Simulator in Enstone ist es wohl so, dass er sich extrem gut gemacht hat und da auch durchaus mal Zeiten von Palmer und Hülkenberg fahren kann. Die große Frage bei Kubica ist, glaube ich, schafft er das auch über eine volle Renndistanz oder darüber hinaus sogar? Und ich glaube, das ist das, was man sich jetzt in Ungarn mal genau anschauen muss. Kann er denn nur einzelne schnelle Rundenzeiten fahren oder ist er auch physisch durch seine Handicaps, die er einfach hat, ist er dazu in der Lage, das über längere Distanzen auch zu fahren? Und für die Formel 1 wäre es natürlich eine völlig irre Geschichte. Also wäre absolut toll. Und ich glaube, wenn er einigermaßen mitfahren kann, glaube ich auch, dass das passieren wird, weil es einfach ein PR-Gegenwert wäre für jeden Hersteller, für jeden Sponsor, der sportliche Leistung bei weitem überragt.
Ja, Robert Kubica natürlich dann in Ungarn auf einer Strecke, die auch sehr fordernd ist für ihn. Ne? Vielleicht sogar ein besserer Test, als es zum Beispiel in Silverstone gewesen wäre.
Absolut, totaler Härtetest, eine Kurve nach der anderen, nichts zum Erholen. Also da wird man sehen, schafft er das oder schafft er das nicht.
Vielleicht noch als Abschluss für diese Tests und ein Zeichen dafür, dass dieser Sauber- und Honda-Deal für nächste Saison doch durchaus funktionieren könnte. Nobuharu Matsushita wird testen für Sauber, ein Japaner von Honda ins Cockpit gesetzt. Ist sicherlich ein Zeichen dafür, dass das mit dem Motorendeal nächste Saison funktioniert, oder Christian?
Ja, ich weiß nicht, ob schon ein definitives Signal dafür ist, dass man diesen Motorendeal jetzt fortfahren wird, aber es ist zumindest ein Zeichen dafür, dass er noch nicht abgesagt ist. So würde ich das momentan interpretieren.
Ja, abgesagt offensichtlich ist so ein bisschen diese Partnerschaft zwischen Haas und Ferrari, zumindest was Ferrari Junior-Fahrer angeht. Antonio Giovinazzi durfte testen in Großbritannien, Charles Leclerc auch schon mal im Haas gesessen, auch ein Ferrari Junior. Jetzt hat sich Giancarlo Minardi, ehemaliger Teamchef und Gründer des Hinterbänkler-Teams, eines der berühmtesten Hinterbänkler-Teams Minardi, die auch viele italienische Fahrer gepusht haben, aber wo auch eben Fahrer wie Mark Webber und Fernando Alonso ihre erste Formel-1-Erfahrung sammeln durften, hat sich zu Wort gemeldet und das kritisiert. kritisiert, dass bei Haas eben nicht auf diese Ferrari Juniors gesetzt wird oder auf italienische Fahrer. Man ist ja schließlich Ferrari-Kunde, also könnte man das auch machen. Für nächste Saison hat man aber Magnussen und Grosjean bestätigt. Christian, ist das berechtigte Kritik von Minardi an das Haas-Team?
Ich weiß nicht. Ich glaube, dass man die zwei Situationen, Minardi und Haas, nicht so wirklich vergleichen kann, weil der große Unterschied war, bei Minardi wusste man, dass man sich auch langfristig, wenn da nicht ein Wunder passiert oder ein Investor kommt, nicht groß weiterentwickeln wird. Das heißt, man war relativ zufrieden damit, für Ferrari auch den Talententwickler zu spielen und Juniorpartner sozusagen oder Farmteam, wie auch immer man das nennen möchte. Ich glaube, der große Unterschied bei Haas ist, dass man tatsächlich Ambitionen hat, sich als Team einfach weiterzuentwickeln und voranzukommen und deswegen auch nicht alles tut, was einem jetzt der Partner irgendwie vorschreibt. Und es ist halt auch nicht so, dass Haas in der totalen Abhängigkeit von Ferrari ist, sondern die arbeiten natürlich extrem eng zusammen, also enger als jede andere Kundenteam-Werksteam-Bindung, aber mit einem lang genugen Vorlauf wäre es natürlich auch denkbar, dass Haas irgendwann mal mit einem anderen Hersteller zusammenarbeitet. Und von daher sehe ich ein bisschen Unterschiede dazu. Schade ist es, klar, aus Ferrari-Sicht vor allem, weil, wie ich vorhin schon gesagt habe, Giovinazzi und Leclerc sind mit Sicherheit zwei Fahrer, die eigentlich in der Formel 1 auch funktionieren würden. Ich glaube, das wird niemand in Abrede stellen.
Ja, und ironischerweise testet für Haas ein Italiener, Santino Ferrucci.
Der ist kein Italiener.
Der ist kein Italiener?
Der ist Ami.
Ja, gut, dann habe ich nichts gesagt.
Ich habe gegoogelt, weil ich den auch nicht kann. Super. Ach, dann weißt du auch, warum er testet.
Ja, alles klar, dann habe ich nichts gesagt. Leute, Giancarlo Minardi hat sich geäußert, nachzulesen natürlich auch auf Formel1.de. Ole, Mercedes steigt aus der DTM aus. So ein kleines Gefühlsspiel von dir, ist das ein Vorbote für die Formel 1?
Frag mal Eddie Jordan.
Er hat sich schon dazu geäußert.
Schwierig. Also ist wieder das Gleiche, ne? Also was sollen sie eigentlich noch da, ist die Frage. Man hat sie natürlich verpflichtet und ich denke mal, dem wird man auch nachkommen. Ob sie aber darüber hinaus noch dabei sein werden als Werksteam, sehe ich noch nicht so in Stein gemeißelt. Kann ich mir fast nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Und da ist die Formel E natürlich interessanter. Ganz klar, weil das neue Technologie ist und man sich da auch mit wirklich Herstellern messen kann. Also Porsche kommt ja auch und Renault ist da und das ist natürlich für die ganz interessant und sie könnten natürlich weiterhin Motoren an die Formel 1 liefern. Als Werksteam, ich glaube fast nicht. Vielleicht wäre da sogar die WEC dann wieder interessanter. Dass man jetzt aus der DTM aussteigt, ist natürlich schon... sagt einiges über die DTM aus, muss man sagen, sagt aber tatsächlich auch einiges aus über die Ambition, die man in der Formel E hat. Ja, und die Formel E ist natürlich auf dem Sprung nach vorne, die ist sehr günstig und da will man sich natürlich zeigen auf dieser E-Schiene, weil das wird ja die Zukunft sein und irgendwann wird auch die Formel 1 nur noch mit Elektromotoren fahren. Das ist ganz klar, die Formel E ist da vielleicht sogar der Testballon dafür. Und vielleicht kann natürlich auch das Gegenteil heißen, dass sie jetzt sich noch mehr auf Formel 1 konzentrieren. Ich glaube es aber nicht, weil sie haben alles gewonnen. Und wenn sie können auch nicht die nächsten 10 Jahre alles gewinnen. Und man gibt sich nicht mit zweiten Plätzen bei Mercedes zufrieden oder mit dritten oder mit vierten sogar. Also das dafür ist die Marke zu groß und zu stolz.
Wir werden das hier weiter beobachten bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Natürlich auch jeden Tag nachzulesende Informationen auf den Seiten von motorsporttotal.com und formel1.de. Dort auch jeden Tag der Formel 1 Live-Ticker auf formel1.de. Christian Nimmervoll und sein Team bieten euch da wirklich Informationen rund um die Uhr, um die Königsklasse des Motorsports. Und da solltet ihr natürlich auch immer reinschauen. Und wir tippen natürlich noch den großen Preis von Ungarn. Wir tippen die ersten drei, wir tippen die Pole Position und in dieser Woche tippen wir, ob es ein Safety Car gibt. Christian, was sind deine Tipps?
Also ich tippe auf kein Safety Car. Ich tippe im Rennen, ich bin ja bekannt für meine schwachsinnigen Risikotipps, aber ich tippe jetzt mal ganz brutal Fernando Alonso auf Platz 3. Oh. Beim extremen Rennverlauf. Ich tippe Sebastian Vettel auf Sieg, weil es einfach zu lange her ist, und ich tippe Valtteri Bottas auf Platz 2. Und ich tippe Lewis Hamilton auf die Pole und er wird im Rennen ausfallen.
Das ist auch mein Tipp.
Und ich tippe, dass mein Tipp nicht aufgehen wird.
Ich tippe aber das Gleiche, was die Pole und den Ausfall von Lewis Hamilton angeht. Da sind wir uns einig. Ich tippe, dass Max Verstappen das Rennen gewinnen wird, vor Sebastian Vettel und Valtteri Bottas, und es wird kein Safety Car geben. Ole.
Ja, das ist ganz schön gewagt. Also ja,
ich hau alles raus. Ich muss doch im Kicktipp, ich muss doch im Tippspiel aufholen.
Ich bin diesmal konservativ. Ich sage, Sebastian Vettel fährt auf die Pole vor Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Und ich sage, Sebastian Vettel gewinnt auch das Rennen vor Daniel Ricciardo und Lewis Hamilton. Also ganz langweilig. Und ich glaube, dass es kein Safety Car gibt. Ungarn Safety Car glaube ich nicht. Okay. Ich glaube, es wird stinkend langweilig.
Ey, aber nicht, dass wir wieder über die moderne Formel 1 meckern. Ne?
Ja.
Das nochmal zum Abschluss. Haben wir den Kreis geschlossen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr dabei wart. Christian Nimmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com und Formel1.de. Dankeschön.
Bitte gern.
Mein Name ist Kevin Scheuren. Ich wünsche euch ein tolles Rennwochenende. Genießt es, ja, macht's euch gemütlich und schaut die Formel 1 und hört auch nächste Woche wieder rein. Empfehlt uns weiter, rezensiert uns bei iTunes, folgt uns auf Facebook und mit dem Hashtag StartingGrid bei Twitter und schreibt in die Kommentare hier auf meinsportradio.de eure Tipps für das Rennen in Ungarn. Und das letzte Wort, das gebührt wie immer Ole Waschka.
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Rennen. Ich hoffe, diese Ausgabe hat euch genauso gut gefallen wie mir. Und ich hoffe, wir erleben ein spannenderes Rennen, als ich denke. Aber das habe ich ja schon vor Baku gesagt, ich bin da guter Dinge. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin gilt mich Tim. Wie immer natürlich nur eins, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.